Meine sehr geehrten Damen und Herren, es folgt nun eine neue Episode der Podcast-Reihe Ein Filmarchiv. Knut Brockmann und Jochen Ecke unterhalten sich über ältere und interessante Filme für ihre Blu-ray-Sammlung. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Hallo Knut.
Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben noch immer Noir-Vember, aber eigentlich haben wir ja alles, was so wichtig ist, über den Film Noir gesagt. Das Problem ist nur...
Wir müssen niemand muss jemals wieder ein Wort über dieses Genre, diesen Epochalstil verlieren.
Aber, ganz wichtig, wir haben Orson Welles noch nicht genug erwähnt in diesem Podcast und der hat da ja auch was in der Richtung gemacht. Also unterhalten wir uns heute über einen von den zentralen Filmen und auch vor allem den zentralen Mythologisierungen von Orson Welles. Sprich also den Film, mit dem Orson Welles, kann man schon sagen, wahrscheinlich am meisten in der Hinsicht verbunden wird, wie er mit dem Studiosystem so seine Probleme hat. Oder hatte, na, leider. Ja, was haben wir uns denn genau angeschaut?
Es soll natürlich gehen um Touch of Evil. Wie war der deutsche Titel nochmal?
Im Zeichen des Bösen.
Im Zeichen des Bösen von, wir haben es schon erwähnt, Orson Welles. Erschienen 58.
Genau.
Gedreht, glaube ich, 56, 57. Hing dann eine geraume Weile im Studio Limbo. Und ja, darum soll es gehen, um den Grabstein des klassischen Film Noir, wenn man mit Paul Schrader geht, oder eventuell den Anbeginn des Neo-Noir, wenn man mit einigen anderen Herrschaften geht.
Zum Beispiel mir. Touch of Evil. Ein Film, der wahrscheinlich jedem Filmwissenschaftler ein Schaudern über den Rücken schickt, weil wir haben ihn alle viel zu häufig sehen müssen. Oder auch nicht häufig genug, denn ich kann von dem Film auch wirklich nicht genug bekommen. Ja, lass uns vielleicht mal erstmal darauf eingehen, worum geht es denn offiziell in diesem Film?
Es wird sehr verworren, weil einer der Eckpunkte, einer der Inspirationen, glaube ich, schon noch im Hardboiled-Roman zu finden ist, spezifisch bei Raymond Chandler, der Idee, dass die Welt ein verworrenes, verwirrendes Spinnennetz aus größtenteils kriminellen, korrumpierten Beziehungen ist. Und das spielt der Film hier ohne jeden Zweifel komplett aus. Ne? Es geht darum, dass ein Unternehmer namens Lineker in einer Grenzstadt zwischen, die so an direkt auf der Linie zwischen Mexiko und den USA liegt, mit einer, ja, das Wort ist gespielen, ne? Mit einer für ihn viel zu jungen Frau unterwegs ist im Auto und gerade über die Grenze fährt, da explodiert sein Auto und er wird mitsamt seiner Geliebten getötet. Zeuge davon ist Miguel Vargas, ein mexikanischer Staatsanwalt ist er, glaube ich, ne? Und seine Frau, das ist die Vera, ist ihr Name, ne?
Hey, Susan.
Susie, ja, nicht Vera, jetzt komme ich durcheinander, gespielt von Janet Leigh. Und es kommen dann bald natürlich, wie das nach so einem Attentat natürlich sein muss, es kommen diverse Polizisten dazu. Zentral natürlich Captain Hank Quinlan, gespielt von Orson Welles selbst, mit der neuesten Variation seines Lieblings-Make-up-Spiels falsche Nase.
Und falscher Bauch.
Und falscher Bauch, ja. Und jetzt geht es natürlich an der Oberfläche darum, diesen Mord aufzuklären. Wer hat Lineker umgebracht? Es treten dann allerdings noch diverse andere Akteure hinzu, zum Beispiel ein mexikanischer Gangster namens Grandy, dessen Bruder wohl in den Knast wandern soll und der versucht, Vargas, also den Staatsanwalt, zu beeinflussen, ihm Angst zu machen, indem er auf sehr diffuse Art und Weise eben Susie, seine Frau bedroht. Die wird dann auch quasi mehr oder weniger entführt. Es wird immer verworrener. Es geht dann auch ganz stark um Polizeikorruption, ganz zentral, da kommen wir nicht drum rum. Wir sind wie immer der Spoiler-Podcast. Es stellt sich relativ schnell raus, dass Captain Hank Quinlan, naja, ist er korrupt? Wie wollen wir das denn nennen, Knut?
Er nimmt Abkürzungen bei der, sag ich mal, Findung von Beweisen, die er selbst fabriziert. Ganz aber genau. Er ist der festen Überzeugung, dass alle, die er da in den Knast oder auf den heißen Stuhl, also in die Todeszelle schickt, dass der die alle auch wirklich zu Recht dorthin schickt.
Ja, also er jubelt gerne mal Verdächtigen, die er für schuldig hält. Und es wird auch immer wieder behauptet, dass er damit wohl meistens Recht hatte im Film. Den jubelt er gerne mal falsche Beweise unter. Ne? Um, wie du es schon gesagt hast, den kriminalpolizeilichen Prozess zu beschleunigen. Ja, nun gut, es entsteht also dieses Netz, dieses undurchschaubare, zumindest an der Oberfläche, Chandler-eske Netz. Es gibt einen klaren Detektivplot, es gibt eine relativ klare Detektivfigur mit unserem Vargas, habe ich schon erwähnt, gespielt von Charlton Heston, mit zu viel Bräuner im Gesicht und einem vage lateinamerikanischen Schnäuzer. Kann man natürlich heutzutage nicht mehr machen. Wissen wir alle. Wurde damit damals aber eben so gemacht. Wollen wir mal bei dieser Anfangssequenz anfangen?
Ja, können wir machen. Auch wenn das wahrscheinlich somit das Uninspirierteste ist, was man machen kann. Denn über diese Anfangssequenz redet quasi jeder.
Und aber vielleicht können wir was anderes dazu sagen oder was Neues dazu sagen. Haben wir sowas wie eine These zu dem Film?
Mehrere. Du hast zum Beispiel diese wunderbare These aufgestellt, dass das ein sehr, sehr deutlicher, das kann man schon sagen, Autorenfilm ist. Also noch kurz bevor die ersten Filme der Truppe um Truffaut herausgekommen sind, 58 ist es jetzt ja schon ungefähr soweit, ist hier ja, jemand
in Hollywood unterwegs. Ja, klar, also Chabrol hat zum Beispiel schon sein Debüt gemacht.
Ne? Genau. Und in Hollywood ist jemand, der noch ganz ohne den Begriff der Politik Deserteur von sich selbst sagt, ich bin ein Autor. Und das halt eben in diesem Film halt auch gleich einschreibt. Und das ist sehr relevant, glaube ich. Und dazu kommt noch, dass du ja auch gesagt hast, dass er das auch dadurch macht, dass er hintenrum immer seine große Leidenschaft mit einbindet, nämlich William Shakespeare. Das sind so unsere zwei Grundthesen, kann man sagen.
Ja, ja. Und diese erste These, diese Autorenfilm-These, die mag sich jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen banal anhören, die hat aber ganz, ganz profunde Auswirkungen darauf, wie dieser Film wahrgenommen wird heute, aber mit Sicherheit auch damals schon zu einem gewissen Grad wahrgenommen wurde, nämlich als so eine Zäsur, als so ein Endpunkt. Ne? Das liegt einerseits daran, dass diese bewusste Autorschaft, dieser ganz bewusste Ausdruck von »Ich bin der Autor«, gar nicht mal so normal war im klassischen Hollywood. Es gab natürlich immer wieder das Phänomen des Regisseurs, der auch sein eigener Produzent sein darf und der das entsprechend groß aufs Poster geknallt hat und in den Vorspann. Ne? Aber dass dieser Film hier das jetzt so enorm vor sich herträgt, das haben wir in praktisch keinem von den klassischen Noirs. Und das passiert insbesondere und mit extremer Wucht in dieser Anfangssequenz. Die ist ziemlich berühmt dafür, dass es eine Plansequenz ist. Die geht so, wie lange? 7-8 Minuten?
Oh, doch, bisschen noch ein Stückchen weniger. Kürzer.
Ja. Ja, oder vielleicht sind es so 4-5. Also eine ganze Weile Plansequenz in dem Sinne. Es wird nicht geschnitten. Es ist eine sehr lange Kamerabewegung. Die fängt an mit einer extremen Großaufnahme von einer tickenden Zeitbombe, die dann in diesem Auto platziert wird. Zieht gleich nach oben mit einem Kran. Ne? Also die Kamera steht auf einem Kran und der Kran steht wahrscheinlich auf irgendeinem Truck drauf. Und dann fahren wir mit der Kamera durch diese Grenzstadt bis zum Grenzposten und noch über den Grenzposten in die USA hinaus. Das hat natürlich einerseits, wir haben es eben schon gesagt, diesen Effekt von die Kameraarbeit wird sichtbar gemacht und spürbar gemacht und es wird eben auf den Autoren hingewiesen, darauf, dass hier ein Filmemacher ist. Hier macht jemand etwas. Es ist kein unsichtbares Filmemachen.
Also um genau zu sein, das Wichtige dabei ist, dass der Film mit dieser Plansequenz immer wieder in Frames oder in Einstellungen hineinfährt, die für uns sozusagen dieses klassische Kino widerspiegeln. Das sind meistens dann halbnahe oder auch wirklich nahe Aufnahmen. Aber er macht das halt eben so, dass er wirklich auch den Weg dorthin zeigt und diese Zeitlichkeit ausstellt. Das heißt also, alles, was sozusagen das klassische Hollywood-Kino ist, wird augmentiert mit diesem Zwischendrin. Und dieses Zwischendrin ist natürlich so eine relevante Aussage, hier wird etwas konstruiert. Wir konstruieren diese Bilder. Und diese Wiedererkennungsbilder, da wird das Ganze sofort narrativ, aber wir müssen uns sozusagen
das Zwischendritt angucken.
Genau, wir müssen abwarten, bis wir zu diesen Punkten kommen. Genau. Und ganz das ist das Wichtigste.
Und das Zwischendrin ist ganz stark charakterisiert durch spürbare Technik. Es ist ein extremes Weitwinkel, was der gute Mann hier vor seine Kamera geschnallt hat. Da könnte man natürlich sagen, das hat einen narrativen Sinn, weil es hier gerade um die Location geht. Ne? Wir sollen einen möglichst breiten, gut sichtbaren Eindruck von dieser Grenzstadt bekommen. Aber andererseits ist das so enorm verzerrend, so krass verzerrend, dass man es überhaupt nicht mehr mit realistischen Bildern zu tun hat, solange wir weit weg von den Personen sind. Sobald es ein bisschen näher rangeht an klassischere Einstellungsgrößen, normalisiert es sich ein bisschen. Aber sonst ist das Ganze übelst verzerrend. Also zumindest definitiv nach Maßstäben Ende der 50er in Hollywood. Also dieses Ausstellen, das ist neu, ne? Und das ist das, was diese Sequenz, glaube ich, hauptsächlich ausmacht. Eben nicht der narrative Gehalt, ne? Das, was da erzählt wird, oder der Suspense-Charakter. Bei Hitchcock wäre das jetzt so ein Crowd-Pleaser. Es wäre einfach eine Suspense-Szene. Ne? Oh Gott, die Bombe, wann geht die Bombe los? Wer wird erwischt? Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber diese Spannung bleibt eigentlich ziemlich aus, oder?
Man vergisst die Bombe halt, weil es auch gleichzeitig einfach auf ganz andere Szenen eingeht. Und was halt eben ganz zentral ist, dieses Verzerrende, das geht ja einher mit sehr viel Schlaglichtern. Also das heißt, also das Licht wird immer für diese klassischen Einstellungen gemacht. Und alles, was dazwischen ist, macht das halt wieder schwierig. Und was halt auch verzerrt, und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die auch dieses Meisterschaftsmäßige darstellen sollen, Touch of Evil ist ein Film mit unglaublich viel Tiefenschärfe. Aber
wofür der Herr ja berühmt ist, ne?
Ja, genau. Die kurze Brennweite ist aber der größte Feind der Tiefenschärfe. Es ist im Endeffekt etwas, was ist für ganz spezielle Bilder da. Es soll eigentlich gar nicht so diese Tiefenschärfe machen. Das heißt also, hier wurde sehr viel drauf gegeben, dass man trotzdem diese Tiefenschärfe erreicht, obwohl das, je kürzer die Brennweite ist, umso schwieriger wird das Ganze ja, das herzurichten.
Och, das kommt stark aufs Objektiv an, würde ich mal behaupten. Aber ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ne? Es sind auf jeden Fall keine Bilder, wie man sie sonst im klassischen Hollywood zu sehen bekommt, weil sie sich ständig selber als Bilder ausweisen, was wirklich ziemlich krass ist. Zum anderen ist es aber auch so, diese Anfangssequenz macht so nebenher etliche Dinge, aber wirklich extrem nebenher, fast schon so ausgewiesen nebenher, Dinge, die man auch im klassischen Film finden würde. Ne? Wir lernen die Topografie dieser Stadt kennen. Im Akademischen würde man sagen, die Liminalität dieser Stadt, exakt auf der Grenzlinie. Ne? Das kriegen wir gezeigt. Wir kriegen zum Beispiel auch gezeigt, dass die Polizisten ineffektiv sind. Alles, was sie hier machen, ist den Verkehr regeln. Aber das Explodieren dieser Bombe verhindern? Natürlich nicht. Ne? Was auch ein großes Thema des Films sein wird. Das Versagen von Systemen oder auch nicht. Das vermeintliche Versagen. Und so wird dann auch so ein bisschen, und das ist ja wieder klassisch Noir, aber es wird hier so auf die Spitze getrieben. Das ist so ein bisschen das Nonplusultra, weiter geht's nicht. Stil wird zum Thema, Stil wird zum Inhalt. Also das haben wir ja in der letzten Woche im Special schon so gesagt. Aber es wird hier wirklich dermaßen extrem. Das hat auch eigentlich fast gar nichts mehr mit den größten Exzessen im klassischen Noir zu tun, oder?
Ja, es geht darum, einen Exzess auszuweisen und nicht mehr um den Exzess, dass der da ist, sondern was halt eben da ist, dass er nonchalant hingeht und natürlich sagt, okay, diese Vargas-Leute werden jetzt wichtiger, weiß natürlich das Publikum, weil Janet Leigh und Charlton Heston, die erkennt man so als die Stars in diesem Gewimmel, natürlich. Mhm. Ne?
Ja.
Und sobald das der Fall ist, verlieren wir ja einfach auch diese Bombe und diesen unbekannten Schauspieler, der da diese Bombe durch die Gegend fährt, auch so ein bisschen raus. Was halt eben immer wichtiger wird, wird halt natürlich dann diese Zwei-Figuren-Sache. Auch deswegen, weil das diese klassischen Klischees sind. Das sind diese klassischen Sachen, die er immer wieder einlöst an dieser Stelle. Und damit spielt er natürlich rum. Und das heißt auch, dass wir natürlich diesen Exzess zwischen was ist die Handlung und allem drumherum extrem sehen. Und das ist halt auch, würde ich sagen, etwas, wofür Orson Welles ja auch schon früher gefeiert wurde. Das wird auch von ihm als Regisseur erwartet. Das ist der Regisseur des Exzesses. Das ist der Regisseur des extremen Bildes. Und da kommen wir, glaube ich, an so eine ganz, ganz interessante Stelle ran. Hier löst jemand auch etwas ein. Und das noch viel, viel mehr, als es schon Alfred Hitchcock gemacht hat zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Nee, Alfred, es tut mir leid.
Was man jetzt natürlich in diesem Medium, das keinerlei Visualität hat, nicht mitbekommen hat, wie ich gerade verärgert mein Gesicht zusammengezogen habe. Und Knut unmittelbar reagierte.
Tja, so ist es halt, ne? Man lernt ja auch nie aus, auch als Co-Host nicht. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass wir hier jetzt also einen Regisseur haben, der uns gleich in den ersten paar Minuten klar macht, jo, hier bin ich. Und wenn die Plansequenz fertig ist, dann trete ich auch nochmal als Schauspieler auf. Dann bin ich also sozusagen auch als Figur da. Und was für eine Figur er dann ist. Mhm. Das heißt also, Orson Welles doppelt sich regelrecht als Persona.
Ja. Und es wird zu einem Film über Orson Welles. Ich würde gerne noch, bevor wir zu diesem Quinlan kommen, worüber wir wirklich ganz ausgiebig sprechen müssen, weil er definitiv die interessanteste Figur in diesem Film ist. Ne? Man könnte sogar behaupten, die allermeisten anderen sind ja vielleicht nicht langweilig, aber nur so mittelinteressant. Wollen wir das mit dem Stil mal so ein bisschen weiterführen? Das bleibt ja kein Film der Mise en Scène. Diese Anfangssequenz, diese Plansequenz, die scheint so ein bisschen zu implizieren, das wird jetzt hier kurz vor seinem Ableben doch nochmal André Bazins Lieblingsfilm.
Ne? Ja, André Bazin hat ja auch schon quasi ein Buch über Orson Welles vorbereitet. Ne? Also das ist ja so ein Regisseur für den Mann.
Mhm. Denn es geht natürlich auch darum, dass man in dieser langen Plansequenz diese Welt kennenlernt und sich in dieser Welt umgucken kann. Die ganzen mexikanischen Geschäfte, die Läden, wo man sich massieren lassen kann und direkt nebenan kann man sich scheiden lassen. Ne? Was, glaube ich, in den USA noch wesentlich schwieriger war, in Mexiko kein Problem. Also die ganzen Werbetafeln und sonst irgendwas. Also diese ganze Welthaftigkeit ist auch da und die erschlägt uns. Es bleibt aber nicht so. Also es bleibt kein Film der Mise en Scène, sondern es wird dann abrupt mit dieser Explosion der Bombe plötzlich zu einem Montagefilm. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, also also ich sag mal so, das Zentrum der Wichtigkeit verschiebt sich zwischen den beiden Modi. Wenn du jetzt sagst Montagefilm, dann hat man natürlich immer die Gefahr, dass wir dann plötzlich sagen, oha, jetzt wird er hier russisch, der Film. Das wird
das
er
ist
ja
kein
auch nicht.
Panzerkreuzer Potjomkin. Ja, ja, klar.
Ne? Aber ja, also der Punkt ist, was der Film verändert, ist dasjenige, dass es ihm danach immer um das Bild geht. Und die Mise en Scène ist dann die Bewegung der Figuren in diesem einen Bild.
Und die Bewegung von Licht und Schatten und
und das
Feuerbällen.
Und das kostet natürlich eine etwas, wie soll ich es ausdrücken, limitiertere Kamera. Das heißt nicht, dass die Kamera sich nicht bewegt. Sie bewegt sich unglaublich viel in diesem Film. Mhm. Aber es bedeutet,
teilweise
dass die Kamera,
auf unerhörte Art und Weise. Ne?
Weil halt dann doch viel mit Handkamera und Ähnlichem gemacht wird, was auch in diesem, also sagen wir mal so, nicht mit einer klassischen Handkamera, aber mit so einer Art Konstruktion, die so, so ein Steadicam voraussehen soll. Ne? Also das heißt, also, man möchte mehr in den Raum reingehen können.
Ja,
Aber das wird halt eben bis zum gewissen Punkt nur gemacht, weil wir brauchen diese Beleuchtung und die ist zentral. Die ist das, worum es geht. Die Beleuchtung, die verzerrende Linse, das heißt also dieses Weitwinkel, diese kurze Brennweite und halt eben, wie die Figuren dann den Raum komplett verzerren mit dem Licht zusammen. Und ja, dadurch natürlich für so einen sehr, sehr eigenen, auch wieder natürlich ausgestellten Stil sorgen, der aber auch lesbar ist im klassischen Hollywood-Sinne.
Ja,
und in dem Sinne bleibt es auch mise en scène. Es ist lesbar wie das klassische Hollywood.
Ja klar, aber es bleibt lesbar, aber es tut auch sehr viel dafür, dass das schwierig wird, dass das anstrengend wird, diese Bilder zu lesen und Dialoge mitzubekommen und so. Ne? Also das sieht man gleich in dieser zweiten Sequenz, die Bombe ist explodiert, das Auto brennt, die Polizei kommt an, die Feuerwehr kommt an. Alle Bilder sind gebaut als Untersichten, ganz viel in diesem klassischen Noir-Joker-Style. Das heißt also, dass man eine Figur krass im Vordergrund hat, die dann so richtig ins Bild reinknallt. Hier mit diesem Weitwinkel nur noch viel extremer verzerrt. Und dann sieht man nicht die Rauchschwaden selbst, sondern die Schatten von Rauchschwaden, die über die Figuren ziehen. Es gibt praktisch keine Establishing Shots, die uns einen Überblick über die Location vermitteln würden. Also es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass wir hier diverse Sachen nicht sehen. Also etliche von den Einstellungen sind dann einfach praktisch aus der Sicht der Leichen, der verbrannten Leichen im Auto aus der Untersicht raus. Und wir sehen immer wieder, wie Personen zu diesen Leichen hinkommen und sie angucken, ne? Reaktionen auf dieses Ereignis. Und da geht es natürlich auch darum zu vermitteln, dass das jetzt so einen Welleneffekt haben wird, ne? Auf diese Welt, auf diese Welt an der Grenze. Und ganz, ganz stark geht es darum, jetzt schon Verwirrung zu erzeugen. Dass wir den Überblick verlieren, dass wir uns in dieser Welt verlieren, dass wir Gewissheiten nicht mehr haben. Ne? Und dann kommt da plötzlich dieser Klotz von Orson Welles aus dem Auto gestiegen. Und zum ersten Mal ist da einer, der hat eine Solidität, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Eine Masse. Und der ergreift sofort, der hat sofort die Oberhand über die ganze Situation. Ne?
Auch weil alles um ihn herum wie kleine Fanboys begeistert sind. Außer der Vargas, der sagt, ach, von dem habe ich mal gehört, aber der hat noch ein eigenes Ego. Alle anderen haben kein Ego.
Ja.
Und aber was halt auch ganz wichtig ist, auch da spielt die Plansequenz am Anfang eine Rolle. Weil die Plansequenz hat uns auch verweigert, einen klassischen Establishing-Shot am Anfang zu haben. Wir beginnen mit der Großaufnahme. Und dann wird durch die Kamerabewegung etabliert, der Raum etabliert. Was bedeutet, jetzt sind wir hier an der Stelle, wo die Kamera sich nicht mehr so viel bewegt und geschnitten wird. Mhm. Jetzt wird uns genau das genommen. Uns wird nämlich genau dieses Element weggenommen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral auch wiederum, um uns für uns zu verstehen, warum haben wir plötzlich keine Übersicht mehr. Das wirkt dann trotzdem in sich schlüssig, dass die Übersicht uns weggenommen wird.
Ja, aber es ist trotzdem unerhört.
Definitiv.
Hollywood Ende der 50er, das sind wirklich krasse Effekte. Und das ist auch heute noch, je nach Gemütszustand und je nach Erschöpfung und Erschlaffung des Geistes gegen Abend, schwierig zu schauen. Kann wahnsinnig anstrengend sein.
Weil dieser Film halt auch unglaublich viele Mittel benutzt, die allenfalls im New Hollywood noch mal so richtig en vogue wurden. Also der Film wirkt krass modern, krass jetzt. Mhm. Er hat eine Musik, die ist Jazz, die ist aktueller Jazz. Die hat nichts mit dem klassischen, übertriebenen Musiken zu tun. Das ist nicht mehr dieses baritonhafte, düstere, sondern das ist fast schon manchmal verspielt. Dann hast du diese Situation, dass du dieses düstere Element im Bild immer wieder durch diese reinen Verzerrungen hast und die Leute reden quer durcheinander. Also das klingt eher so wie italienischer Neorealismus. Das wirkt eher wie das französische Kino, wie es gerade aktuell entsteht. Das hat nichts mit dem klassischen Hollywood zu tun. Auch da wurde gern mal durcheinander geredet. His Girl Friday ist ein Film voller Durcheinanderreden, aber es ist getaktet und konstruiert, dass man es immer versteht.
Folge Nummer 37 oder so.
Genau.
Gerne nachhören.
Aber hier ist es halt eben nicht mehr konstruiert. Hier ist es wirklich so, dass man nur noch das Durcheinander mitbekommt, in dem Orson Welles halt auch einfach die ganze Zeit nur genervt nuschelt.
Ja, und man ihn kaum versteht. Ne? Also es sind dann solche Sachen, wir sind in einer Einstellung und eine Figur kommt angelaufen und fängt an zu reden mit anderen Figuren, die nicht im Frame sind. Und dann schneiden wir zu diesen anderen Figuren um und der Dialog bleibt verklammert darüber. Also das, was die andere Figur sagt. Und dann sehen wir da 3-4 Typen, die irgendwas anderes machen. Und irgendjemand reagiert vielleicht, denn der Dialog läuft weiter. Und drüber fliegen irgendwelche Rauchschwaden. Und wir sind zutiefst verwirrt. Und das ist genau das, was das Ganze hinkriegen will. Ne? Diese Art von Verwirrung und Desorientierungseffekt. Wo wir auch auf uns selbst aufmerksam werden als Publikum wieder. Ne?
Und dazu kommt noch, und das ist vielleicht auch für Hollywood ganz, ganz extrem, dieser Verwirrungsfaktor und dieses Unsympathische kommt ja alles aus den USA. Und Charlton Heston ist ja offiziell kein Amerikaner, sondern ist ja in diesem Film Mexikaner. Also Donald Trump mag das gar nicht, was der Film hier macht.
Es ist, also das ist ein ganz fieser, gemeiner Film in Bezug auf Klischees und Bösartigkeiten und Rassismus, den es mit Sicherheit auch damals schon gab, was Mexiko angeht. Denn alles, was in diesem Film Schlimmes passiert, passiert auf amerikanischem Boden und hat oft genug auch seinen Anlass auf amerikanischem Boden. Und der einzige aufrechte Demokrat in diesem Film ist
Charlton Heston.
Ne? Also Vargas. Der Vargas, ganz genau. Ne? Alle anderen sind höchst problematische Gestalten. Allen voran natürlich unser guter Herr Quinlan.
Auf der anderen Seite.
Und damit sind wir wieder bei ihm.
Ja, aber auf der anderen Seite ist das übrigens auch der Punkt. Ne? Wir reden über Quinlan, weil der aufrechte Demokrat ist langweilig. Mhm. Auch das ist etwas, was dieser Film natürlich mit aussagt.
Leider. Ja, reden wir mal über Quinlan.
Ja. Da hast du ja auch eine sehr, sehr klare These. Und zwar hast du ja in Quinlan, also man muss dazu sagen, Screenplay ist natürlich auch Orson Welles, bis auf das, was das Studio danach verschlimmbessert hat. Darüber reden wir wahrscheinlich gegen Ende noch mal kurz. Aber dieser Quinlan-Charakter, der hat ja seine Roots, seinen Hintergrund eigentlich im klassischen Theater. Da, wo Orson Welles herkommt. Der alte Theatermann und Radiofreund, wie es halt auch
in der frühen Neuzeit. Wir wissen ja alle, dass Orson Welles ein enormer Shakespeare-Enthusiast war, der tatsächlich angefangen hat als Regisseur im Theater mit Shakespeare-Inszenierungen und ich glaube auch schon an der Schule Shakespeare gespielt hat. Also das ist einfach was ganz Zentrales für ihn, der viele, viele von den wichtigsten Stücken auch verfilmt hat selbst. Und ich glaube, diese Quinlan-Figur, die ist ganz, ganz klar shakespearianisch angelegt. Was meine ich damit? Shakespeare hat so einen Kniff bei vielen von seinen zentralen Figuren, mit denen er überhaupt für diese unendliche Neuinterpretierbarkeit sucht. Also es gibt ja einen Grund, weswegen heute immer noch auf sämtlichen Bühnen der Welt, was weiß ich, ein Othello oder ein Macbeth oder ein Hamlet gespielt wird, im Gegensatz zu anderen Autoren aus seiner Zeit, die heute eben bei weitem nicht so viel gespielt werden. Ne? Das liegt einfach daran, dass diese Figuren so ambivalent gestaltet sind, mit so vielen Kniffen und so viel Finesse uneindeutig werden, ohne beliebig zu sein, dass man sie immer wieder neu inszenieren kann und ihnen immer wieder einen neuen Drall geben kann. Und das ist diese Quinlan-Figur hier. Das ist das, was Welles mit dieser Quinlan-Figur macht. Wir kriegen die als Strong First Impression eingeführt, wie ich es eben schon gesagt habe, als jemand, der Kontrolle hat. Der hat sofort alles unter Kontrolle in dieser Situation. Alle anderen um ihn herum erweisen sich als Idioten, als solche bezeichnet er so auch. Ne?
Und er ist doch der einzige Nicht-Idiot.
Ja, er nimmt sofort das Heft in die Hand und das wissen wir als Publikum natürlich zu schätzen. Wir suchen nach diesen Figuren, die Agency haben, die irgendwas bewirken können, insbesondere in einer Story-World, in einer fiktionalen Welt wie dieser, die unübersichtlich ist, verwirrend, anstrengend, aus Idioten zu bestehen scheint, aus Korruption, aus Verbrechen, aus so einer, ja, so einer Dodginess, ne? Wie man es da in dieser Grenzstadt sieht, die nur für oberflächliches Entertainment da ist. Ne? Man möchte nicht wissen, was in diesen ganzen Massage-Parlors da so tatsächlich passiert. Ne? Auch das impliziert der Film ganz stark. Also diese Liederlichkeit dieser Welt. Ne? Und dann haben wir plötzlich diese Figur, zack, und der gute Mann scheint es gebacken zu kriegen. Ne? Und dann kommt er relativ schnell raus. Er hat vielleicht sowas wie einen siebten Sinn für die Schuldigen, aber er produziert die Schuldigen auch. Ne? Also indem er einfach überall falsche Beweise versteckt. Das ist so seine Nummer und das scheint er schon seit Jahrzehnten so durchzuziehen. Jetzt ist die zentrale Frage, warum macht er das?
Und da wird's eng. Und da ist halt der Punkt, an dem halt vielleicht dieses Shakespeare-ische so ein bisschen durchkommt. Also die Motivation ist etwas, das wird offen gehalten. Und das erzeugt natürlich auch eine gewisse Form von Projektionsfläche, was ja auch bei Shakespeare dafür sorgt, dass wir, wie gesagt, diese Neuinterpretationen immer wieder haben. Und was mit Sicherheit auch bewusst angelegt war und was eine der großen Stärken von diesem wahrscheinlich einem der größten, wenn nicht sogar der größte Dramatiker war. Das heißt also, wir haben hier diese klassischen Aspekte, das wird uns auch klar gesagt, er hat seine Liebe verloren, er ist gebrochen, er ist zerstört. Dieses Zerstörte sieht man auch an seinem Äußeren, ne? Er hat dieses ganz, ganz schwere Übergewicht, war wohl Alkoholiker, wird in diesem Film auch wieder zum Alkohol greifen oder es wird ihm sozusagen nahegelegt. Das ist noch ein tieferer Punkt. Das heißt also, dieses Fallen, dieses Tragödienartige ist definitiv immer drin.
Ja, er ist ein Mann in einer hohen Position, hoch angesehen. Ne? Auch das ist natürlich eine Parallele. Hoch angesehen mit großer gesellschaftlicher Verantwortung. Und es geht um seinen Fall. Auch das macht ihn eindeutig zum Protagonisten dieses Films. Es ist definitiv nicht Vargas.
Ne? Ja, was übrigens aber zu dem Zeitpunkt das Studio nicht wusste, während der Film gedreht wurde. Faktor ist halt jetzt derjenige, wir haben jetzt sozusagen diese Figur, wir wissen, dass er fällt, wir wissen auch, warum er fällt, wir wissen auch, was sein Fehler ist, aber auf der anderen Seite, ist es denn sein Fehler oder ist das nicht, ist er nicht einfach so dieses typische, wirklich, was ja auch Orson Welles nachgesagt wurde, dieses Genie, das heißt also, hat er denn nicht recht? Ist das nicht eine Abkürzung, die er nehmen können muss? Weil er ist der einzige Brillante in diesem ganzen Raum. Mhm. Auch das ist natürlich dieses Autorenhafte. Und das zeigt, das stellt ja auch aus, wie sich Orson Welles sieht.
Das sind ganz bewusste Parallelen zur Karriere des Künstlers selbst, der zu diesem Zeitpunkt übrigens erst 41 ist. Man würde jetzt denken, ne? Das ist, der ist schon in den Twilight Years seiner Karriere, wenn man bedenkt, dass er schon 41 mit Citizen Kane ne, so ein extremes Schlaglicht gesetzt hat. Aber nee, das ist noch ein junger Mann, weil er eben bei Citizen Kane ein extrem junger Mann ist.
Ja,
ne?
25.
Oder war, ja.
Der Mann hat dieses Geniehafte natürlich auch drin, aber das bringt natürlich auch eine Erwartungshaltung hervor. Und das clasht mit diesem Studio. Und genauso ist das ja eigentlich auch mit dieser Figur von Quinlan. Quinlan ist eine Figur, an den setzt man die Erwartung, der löst jeden Fall. Also sorgt er dafür, dass er jeden Fall löst. Auch wenn er vielleicht recht hat, kann er dann halt aber trotzdem es nicht immer beweisen. Also baut er den Beweis. Ja. Und damit konstruiert er natürlich auch eine Welt. Oh, da geht der Filmwissenschaftler wieder. Oh, da werden Geschichten konstruiert.
Ja, er sieht sich als Gott. Er sieht sich als Regisseur dieser Kriminalfälle. Ja.
Und dann hast du halt hier eine Figur, wo dann das trotzdem das Warum so ein bisschen offen bleibt. Ne? Und das ist dann so der Aspekt, an den sich alle im Publikum reiben können.
Er fängt ja dann an, auseinanderzufallen. Und auf eine Art und Weise, die so extrem ist, die so unerklärlich und irrational ist. Also er wird uns gezeigt als eine Figur, wie gesagt, die eigentlich die Zügel in der Hand hat. Und in dem Moment, wo er da in Bedrängnis gerät, wir sind wie immer der Spoiler-Podcast zum zweiten Mal in dieser Folge. Quinlan lässt zwei Stangen Dynamit bei dem Hauptverdächtigen Sanchez deponieren. Leider weiß er zu diesem Zeitpunkt nicht, dass die Schachtel, in der dieses Dynamit deponieren lässt, dass die schon vorher von Vargas überprüft wurde und da war nichts drin. Und Momente später sollen da angeblich der ist so dagegen gestolpert.
Also ne? Das ist halt alles. Also der Mann ist nicht der große, fähige Superstar. Der Einzige, der ein Mastermind ist, wirklich in diesem Film, ist Quinlan.
Ist Quinlan, ja. Also selbst dieser Vargas, also der macht ja auch als Detektiv nichts. Und er merkt auch in keiner Weise, dass seine Frau da in eine furchtbare Falle tappt und so. Ne? Also der ist furchtbar ineffektiv. Der ist zwar moralisch das leuchtende Beispiel, zumindest in so einer Mainstream-Vorstellung in diesem Film. Aber sonst kann er nichts und sonst erreicht er auch nichts in der Handlung.
Ja,
als Handelnder. Ja. Jedenfalls in dem Moment, wo Vargas einfach per Zufall erkennt, dass hier Beweise platziert wurden, also falsche Beweise im Umlauf sind, bricht Quinlan mehr oder weniger sofort in sich zusammen. Er fängt an, wieder zu trinken. Er lässt sich von diesem Grandy, von diesem Ganoven vor Ort manipulieren. Und dann kommt es zu einer Sequenz, die wirklich unerhört ist in ihrer Ambivalenz und Monstrosität. Die kommt mehr oder weniger aus dem Nichts. Und das ist der Moment, wo Quinlan Grandy umbringt.
Also man muss dazu ein bisschen den Kontext geben, glaube ich. Also die Sache ist, eigentlich geht es darum, dass Grandy und er zusammenarbeiten und Grandy eigentlich so eine Form von Übermacht über ihn zu haben scheint, weil er ihn wieder in den Alkohol bringt. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, dass aber Orson Welles Charakter wohl alles ausgesonnen hat, nämlich dass die Susan Vargas unter Drogen gesetzt wird, in die Stadt reingeholt wird und dort dann sozusagen gefunden werden soll. Das Problem ist nur, was er nicht gesagt hat, ist, dass er wohl scheinbar Grandy als von ihr ermordet inszenieren möchte. Beziehungsweise die Frage, ist das geplant?
Es ist völlig abstrus. Also mal so der Gedanke, okay, also die Ehefrau von diesem Vargas soll diskreditiert werden und das machen wir, indem wir Folgendes inszenieren. Die Ehefrau von Vargas ist drogenabhängig und hat einen Ganoven umgebracht in einem schmierigen Hinterzimmer in so einem Hotel irgendwo in diesem Grenzkaff. Also das scheint der Plan von Quinlan zu sein. Wohlgemerkt von der Figur, die uns vorher verkauft wurde als, wie du es schon gesagt hast, Mastermind. Ja, immer alles unter Kontrolle. Und dann platziert plötzlich so ein Käse. Und man weiß noch nicht mal, ist er jetzt wieder besoffen? Also ist es der Alkoholismus, der zurückkehrt? Denn in der Szene, wo uns demonstriert wird, jetzt fängt er wieder an zu trinken, hat ein Drei-Tage-Bad, er hat ewig nicht geschlafen, ne, er sieht völlig fertig aus. Als er diesen Mord verübt, ist er glatt rasiert. Er hat keinerlei äußerliche Anzeichen davon, dass er betrunken wäre oder so. Ne? Also das sind so die kleinen inszenatorischen Kniffe, wo man wirklich genau hinsehen muss, aber die wirken sich natürlich aufs Unbewusste, selbst wenn man es nicht so direkt bewusst wahrnimmt, aus, weil es einfach nicht zusammenpasst. Und das ist meiner Meinung nach ist das völlig bewusst so inszeniert, um Verwirrung zu stiften über diese Figur, über die Motivation dieser Figur, über diesen Zusammenbruch der Figur, ne? Wie es dazu überhaupt kommt. Und dann dieser Mord an sich ist der Wahnsinn in der Inszenierung, auch im Exzess der Inszenierung wieder. Magst du ein bisschen drüber sprechen?
Ja gut, man kann es vielleicht damit erklären, wir befinden uns eigentlich in einem sehr ordentlichen Raum, von außen betrachtet. Also es müsste alles schön viereckig sein. Und innen drin ist alles überkantet. Das liegt daran, dass zum einen die Kamera natürlich, wie fast immer in dem Film, so eine gewisse Unter- oder Obersicht einnimmt, aber nie gerade, nie auf Augenlinie ist. Meistens
die Kamera steht nie im Wasser.
Ja, und dann kommt noch hinzu, dass wir hier natürlich eine Ausleuchtung haben, die extrem noch weitere Kanten mit einimplementiert. Dadurch, dass wir im Endeffekt Schlaglichter haben. Nur Schlaglichter haben. Und dann
der Mond oder es scheinen so Lichtbahnen durch winzige Fenster von unten ins Zimmer. Also die Lichtbahnen gehen praktisch so zur Decke nach oben. Also es wirkt fast so, als entweder steht der Raum auf dem Kopf oder die Sonne scheint von unten oder der Mond scheint von unten. Es sind wahrscheinlich Straßenlaternen gemeint, ne? Aber es wird eine bewusst kaputte, verwirrende Topografie, Geografie von diesem Raum geschaffen. Ne?
Und das Ganze wird gefilmt, wie so häufig in diesem Film, mit ja, einem verzerrenden Objektivblick. Das heißt also, wir haben hier wieder mit einer ganz, ganz extremen, kann man schon sagen, Seitenverzerrung zu tun, die noch dafür sorgt, dass natürlich nichts gerade ist. Das heißt, selbst die schrägen Schatten werden plötzlich mit Rundungen versehen, weil wir haben es wieder mit dieser ganz kurzen Brennweite zu tun. Und was passiert in diesem Moment? Es ist natürlich so, dass wenn dann jemand vom Mittelgrund in den Vordergrund geht, diese Figur plötzlich eine unglaubliche Breite und Größe bekommt. Wenn jemand nach hinten geht, wird er ganz schnell klein und verzerrt und unwirklich. Und jetzt haben wir es hier plötzlich wieder mit Mise-en-Scène zu tun, weil jetzt wird ganz genau geguckt, wo läuft jemand wann durch? Wann
hauptsächlich Quinlan, ne? Also genau. Es geht um Quinlan, der jetzt dazu ansetzt, diesen Grandy zu erwürgen.
Der natürlich aber auch läuft, und zwar nach hinten, damit er kleiner wird, damit klar wird, ja, damit hat er gar kein Problem, den jetzt umzubringen. Und währenddessen liegt die ganze Zeit halt im Hintergrund Janet Leigh im Bett und ist so nicht bei sich. Das heißt also, wir kriegen das auch immer wieder zu sehen. Aber das Hauptsächliche ist es, wie diese zwei anderen Figuren sich vergrößern, verkleinern, durch das Dunkle gehen, durch einen weiteren Schlagschatten durchgehen, der sie nochmal verzerrt. Und dann haben wir ganz am Ende plötzlich da dieses Riesenmonstrum, Orson Welles, mit seinem dazu gebauten Bauch, mit seinem riesigen Gesicht, wie er natürlich dieses kleine Wesen, das dann plötzlich sein Gegenspieler ist, der Joe Grandy, von Akeem Tamidoff gespielt.
So ein Standard bei Welles übrigens, in den späteren Filmen immer dabei.
Ja, auch ein super Schauspieler, also wirklich klasse. Und dann wird der sozusagen erst gegriffen und dann quasi umgebracht, als ob er Spielzeug wäre. Und das ist auch, glaube ich, so ein Faktor dieses Entmenschlichen von beiden. Das eine wird das riesige Monster und das andere wird das kleine Opferlämmchen, obwohl der ja auch selbst, der ist ein, also muss man auf Neudeutsch zu sagen, man höre bitte weg, das ist ein Riesenarschloch. Das ist selbst jemand, der mit Drogen dealt, der Leben zerstört, ne?
Das ist aber auch ein Vollhorst.
Wie alle anderen,
als völlig ineffizienter Depp dargestellt, den ganzen
Sein Bruder war wahrscheinlich der Einzige, der mal Ahnung hatte.
Der eventuell war der das kriminelle Mastermind, aber er ist es definitiv nicht.
Und jetzt haben wir halt sozusagen hier so eine Sequenz, die uns andauernd diese Klemmbilder schafft, wo dann plötzlich dieses riesige Gesicht in den Vordergrund kommt, wo wir im Kino quasi zwischen uns nach vorne lehnen, um zu sehen, was passiert denn da, und zurückspringen mit unserem Kopf regelrecht, weil plötzlich sowas Invasives auf uns zukommt, wo wir da hin und her schwingen. Und das psychologisiert natürlich den Raum in der Form. Das ist nicht realistische Psychologie, sondern das sind psychologische Effekte, die auf das Publikum zielen.
Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie kann das denn sein, dass der jetzt plötzlich dieses Monster ist? Das kommt aus dem mehr oder weniger aus dem Nichts und es ergibt keinen Sinn und es bleibt da einfach stehen. Also es wird einfach so stehen gelassen und wir müssen halt damit klarkommen, mit dieser Wandlung der Figur. Das fasst dann die gute Marlene Dietrich, die ja auch noch mitspielt, am Ende des Films zusammen mit, nachdem Quinlan, und wir sind wieder, ne, der Spoilercast, nachdem Quinlan tot ist, ihre Grabrede besteht aus zwei Sätzen und einer von beiden ist der signifikantere. He was some kind of a man.
Ja, also wobei sie ja...
Also some kind, irgend so ein Typ war das halt, irgendjemand. Ne? Wer das genau war?
Aber es war halt wenigstens ein Typ. Das ist der Punkt.
Ja.
Und es ist ein Typ der Vergangenheit. Also sie steht ja für die Vergangenheit. Also sie ist ja irgendwo in so einem Etablissement. Man kann sagen, das ist scheinbar kocht sie dort und was weiß ich, was sie alles macht. Oder ist ein Bordell, ich weiß es nicht.
Ja.
Wird nie groß gesagt. Ne? Also ich weiß nur, dass die zweite Schauspielerin, die Zsa Garbo, da ist es sehr, sehr viel deutlicher, weil die einen Stripclub besitzt. Ne?
Ja,
Aber bei ihr ist es halt so, er kommt dann dorthin, hört sich die Musik an, lässt sich wirklich bekochen. Das ist das Witzige auch so ein bisschen. Und alles, was sie dort haben, ist dieses von Sternbergsche überladende Erinnerungsbild.
Ja, ja, Marlene darf sich auch wieder selber ausleuchten. Wer nähere Informationen möchte, die blonde Venus vor 2 Wochen
So ungefähr zwei, drei Wochen, ja.
Ja, also plötzlich sieht alles aus wie ein Sternberg-Film, ganz, ganz bewusst. Und da kommen natürlich wieder so,
selektive Schärfe.
Selektiver Fokus, ganz genau. Und da kommen wir natürlich wieder zu der Frage, ist das noch ein klassischer Noir oder ist das schon was anderes hier?
Und da denke ich, habe ich eine sehr, sehr klare Meinung, weil ich bin mir sehr bewusst, dass sich ein Regisseur von der Qualität von einem Orson Welles mit allem, was um ihn herum ist, sehr bewusst war. Und er inszeniert sich gegen die Systematik der Zeit, auch mit der Systematik der Zeit. Er versucht, Neukonfigurationen zu machen. Er versucht, das Alte zu übernehmen, um daraus auch mit seiner Persönlichkeit als Autor wieder etwas Neues zu erschaffen. Deswegen wirkt dieser Film auch heute so extrem modern.
Wieder ein Marlene Dietrich-Zitat. It's so old, it's new.
Und das, und da sind wir an einem Punkt, an dem wir sagen können, das ist ein Film, der ist sich dessen bewusst, dass es da so etwas wie ein Film Noir gibt. Und alleine das macht diesen Film wahrscheinlich zu so etwas wie einem Neo-Noir. Das heißt also zu einem Film, der bewusst diese Elemente nimmt und sie vielleicht auch schon wirklich für so etwas wie ein Genre wahrnimmt. Ja. Aber vor allem nimmt er die Epigonen des klassischen Film-Noirs wahr und nutzt diese.
Genau, also er nimmt diese ganzen, die Konventionen, viele Konzepte, Stimmungen, stilistische Merkmale, er nimmt das als Möglichkeit wahr, was Neues auszudrücken. Zum Beispiel die eigene Rollengeschichte, die eigene Figurengeschichte. Also das ist ein Film, der mit dieser Quinlan-Figur, wie wir es schon gesagt haben, Orson Welles Karriere reflektiert. Der mit der Marlene Dietrich-Figur eindeutig rekurriert auf ihre Involvierung im klassischen Noir. Ne?
Und die hat das Studio übrigens nicht beigebracht, die Dietrich, sondern die haben erst im Nachhinein gemerkt, huch, die macht auch mit, können wir das nicht irgendwie noch aufs Cover bringen? Also das ist bewusst von ihm reingebracht in einen Film, wo er eigentlich nur Hired Gun ist. Also das ist ja nicht so, dass er sich den Stoff ausgesucht hat.
Ja, das ist eine Auftragsarbeit, die er sich halt hinbiegt. Womit er dann natürlich ordentlich auf die Schnauze gefallen ist. Ne? Wie immer. Ne? In der Beziehung ist er natürlich auch Quinlan. Wir möchten damit übrigens in keiner Weise diesen Quinlan heilig sprechen. Ne? Das ist hier geht es um Selbstjustiz und quasi um eine Fascho-Attitüde, die der Typ hat. Ne? Also da gibt es gar keine Diskussion.
Es geht
da
auch um Unsicherheiten. Es geht darum, dass wir Unwohl hinterlassen werden. Also François Truffaut, der ja gesagt hat, Quinlan ist ein Monster. Der hat gesagt, das Schöne ist, dass er ein Monster ist. Er ist keine psychologische Gestalt, sondern er ist halt einfach eine Gestalt, die ist so mythologisch, dass der Film dadurch poetisch wird.
Und das poetisch ist das Wichtige. Und man kann halt, was man will, in diese Figur reinlegen. Ne?
Aber definitiv nicht, dass es ein positiver Charakter ist. Dafür sorgt Orson Welles in jeder Hinsicht. Also sonst spielst du den so nicht.
In keiner Weise. Und was mir dann eben auch noch aufgefallen ist, es gibt hier unzählige Momente, wo man dann sofort wiedererkennt, aha, das sehen wir dann in 80ern oder 90ern bei den Coens wieder, zum Beispiel. Ne? Also das ist auch in dem Sinne schon so Neo-Noir, weil genau diese Haltung zur Filmgeschichte, diese beginnende Haltung zur Filmgeschichte als Archiv, dass man plündern kann, dass man remixen kann, hier so ein bisschen anfängt. Zum Beispiel auch ganz zentral diese Idee, am Ende des Films war es keine große Verschwörung. All die vielen komplizierten Plots bleiben kompliziert, waren aber nie komplex. Das heißt also, nichts hängt miteinander zusammen. Die Ursache von allem ist nur immer Inkompetenz und Idioten. Wenn sich das jetzt gerade nach The Big Lebowski anhört, zum Beispiel von den Coens, dann mit gutem Grund. Die haben dann nämlich definitiv ganz genau hingeguckt und sich Notizen gemacht, ne, dass man eben so eine Art von Film auch ohne große Verschwörung machen kann. Oder besser gesagt, dass es sogar besser ist, wenn es keine große Verschwörung gibt. Effektiver, produktiver, ne, für die Textur des Films, aber auch für Lesarten des Films.
Und das ist nicht nur bei der komödiantischen Variante bei denen so. Das ist ja auch so in den tragischen sag ich mal,
Geschichten. Miller's Crossing, ne? Zum Beispiel.
Fargo, ja, wo Fall. dieses Vermix, ja. Vermixung ist, aber auch da geht es um Dilettantismus, um nichts anderes. Mhm. Und das macht das Ganze natürlich so ungeheuer menschlich und trotzdem so unglaublich konstruiert und stellt natürlich am Ende umso mehr dieses Konstrukt aus. Ne?
Ja.
Und das ist halt auch das, was wir dann so, ich glaube, wir haben das in einer der ersten Folgen, haben wir ihn mal als barocken Filmemacher auch bezeichnet, sondern dass er halt eben über den Exzess erzählt, weil er darüber halt auch ausstellen kann, wo komme ich her, was will ich eigentlich aussagen, was ist eigentlich das, was ich wirklich erzählen möchte, und der Exzess ist ja genau das, was nicht notwendig ist, um die Handlung voranzubringen, sondern das wird dann plötzlich zum
Zentrum. Sonst wäre es ja kein Exzess.
Ganz genau. Und das macht dieser Film wahrscheinlich wie kein anderer in dieser Zeit, in dieser Phase. Und deswegen, wenn ich den sehen würde, ich würde ja bis auf die Autos sagen, der ist in den 70ern gedreht oder in den 80ern, aber nicht in den 50ern.
Ja, ganz genauso fühlt er sich an. Der fühlt sich auch heute noch unerhört an und neu und anders, und man hat es eben nicht tausendmal gesehen. Es ist interessant, dass zumindest stilistisch es kaum wirkliche Wells-Epigonen gibt, ne? Oder Nachmacher. Also dass dieser Exzess so wenig Nachahmung findet, ist schon spannend, ne?
Weil es auch, glaube ich, unglaublich schwer zu machen ist. Also in der Hinsicht ist er natürlich auch brillant und eigen und besonders, weil er was machen kann, was andere halt nicht hinkriegen.
Ja, also ich meine, mal einen Film in Tiefenschärfe zu drehen, wie, was weiß ich, Paper Moon von Bogdanovich, ne, das kriegen sie hin, die Herren aus dem Fanclub, und es sind größtenteils Herren, aber wirklich sich tiefgehender mit dem Werkzeugkasten von Wells auseinanderzusetzen, das gibt's eigentlich in der Filmgeschichte relativ wenig. Ne?
Auch weil natürlich das unglaublich schwierig ist, herauszufinden, wie dieser Werkzeugkasten ist, weil seine Filme sind ja bis auf vielleicht zu einem großen Teil Citizen Kane und seine Spätwerke ja alles Rekonstruktionen, wenn wir sie heute sehen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch hier bei diesem Film der Fall. Wir haben ja im Endeffekt nicht den Studio-Cut geguckt, sondern wir haben uns ja im Endeffekt bei den Blu-ray-Discs, die sowohl in England als auch in Deutschland drei Varianten in jeweils zwei Formaten haben, haben wir uns ja dafür entschieden, dass wir uns diesen Director's Cut in Anführungszeichen, also eine Rekonstruktion, anschauen. Und die Rekonstruktion ist ja auch eine Reaktion, die dann dem zugrunde liegt, nämlich das Memo, das er geschrieben hat, was denn alles so schrecklich am normalen
Cut ist. Ganz genau, also das Studio hat den Film einfach gesehen, fand den Film schrecklich, und Wells war, wie er es immer so gemacht hat, nicht zur Stelle, um sich zu verteidigen. Er war schon im nächsten Projekt, obwohl der Film noch nicht fertig war. Und dann gab es Reshoots und der Film wurde neu geschnitten. Und das war eben dann die Version, die es jahrzehntelang zu sehen gab. Die im Übrigen verwirrender ist als der. Und das kann ich so bestätigen, als diese Rekonstruktion. Und dann eben 99 haben sich Walter Murch und einige andere findige Gesellen hingesetzt und haben versucht, auf Basis des vorhandenen Materials sowas wie den Wells Cut wiederherzustellen, weil es da eben so ein über 80-seitiges Memo von Wells gab mit klaren Instruktionen, was er wieder geändert haben will. Das heißt, das ist nicht Wells Film, genauso wie The Other Side of the Wind. Episode so und so von Ein Filmarchiv, auch nicht Wells Film war. Ne? Es gibt so viel Unvollendetes.
Ja,
eigentlich
auch
ist
Lady
das ganze
Shanghai
Werk von Wells.
Ja, das sind ja alles.
Aber da gibt's ja da kann man ja keine rekonstruierten Cut machen, weil es das Material einfach nicht mehr gibt. Ne?
Genau. Und
Magnificent Ambassadors ist das Paradebeispiel dafür. Ne? Also den Film, den er direkt nach Citizen Kane gemacht hat.
Ja. Eigentlich ist nur Citizen Kane so ein bisschen so etwas wie sein Film. Und auch da geht er eigentlich hin und hat schon diese Struktur mit drin. Also auch da kann man schon sagen, benutzt er vielleicht unbewusste Noir-Elemente, aber umso bewusster stellt er trotzdem Stil aus. Ne? Und zwar vor allem Tiefenschärfe. Oder Schärfentiefe, wie auch immer. Und so kommen wir am Ende des Tages an einen Film raus, der jetzt, sag ich mal, trotzdem wieder durch den Blick seiner Schüler entstanden ist. Weil Walter Murch ist der Cutter von Coppola. Also von einem glasklar von einem Schüler von ihm. Ne? Ja. Und von einem der seiner, aus der Fangruppe der 70er, 80er Jahre Regisseure.
Ja.
Das heißt also, dieser Film, den wir gesehen haben, der ist auch nicht zu 100% das, was wahrscheinlich der Regisseur haben wollte. Und das erhöht natürlich für uns diese Persona Orson Welles noch umso mehr, weil wir uns dem ja nur annähern können. Und wir sehen diese Brillanz im Moment, dieses Geniale, aber es bleibt manchmal dann doch ein wenig Stückwerk. Wie die eine Sequenz, die dir aufgefallen ist, wo plötzlich der Film deiner Meinung nach so falsch aussah.
Das ist der einzige Moment, das sagt Murch auch selber, das ist der einzige Moment, wo sie auf Material von den Reshoots zurückgreifen mussten, weil es nicht anders ging. Also ich habe es vorher nicht gewusst. Ich habe es dann erst, als ich den Merch-Beitrag, also den Beitrag über die Rekonstruktion geguckt habe, dann wurde mir plötzlich klar, ach, deswegen war dann plötzlich der Film für so 2 Minuten völlig langweilig, generisch geframed und geschnitten, klassische Two-Shots, platt geleuchtet und so, ne? Weil dass halt die Reshoots waren, an denen Welles natürlich nicht beteiligt war.
Und ja, da kommen wir halt zu dem Punkt, an dem es dann halt auch besonders spannend wird, weil ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Welche Blu-ray hast du? Hast du die von Koch Media oder auch die von Masters?
Ich habe die Masters of Cinema.
Ich nämlich auch. Und dort drin sind 2 Seiten im Booklet drin. Übrigens, die Koch Media Edition ist genau die gleiche vom Inhalt her, plus deutschem Ton und günstig zu haben. Also absolut ein Bargain, kann man schon sagen. Auf jeden Fall wird dort gesagt, ja, wir können euch nicht sagen, ob der Film in 4:3 oder in 16:9 geguckt werden sollte, also in 1,85:1. Deswegen haben wir beides drauf gemacht. Das heißt also, man kann den Film in 2 verschiedenen Framings sehen und der 1,85:1, der ist oben und unten ein wenig abgekattet. Jetzt hast du die 1,85:1 Version gesehen. Ich habe mir die 4:3 Version angeguckt. Du kannst davon ausgehen, wir haben wahrscheinlich trotzdem noch sehr unterschiedliche Bilderlebnisse gehabt.
Ja.
Einfach weil natürlich.
Ich hatte leider keine Zeit, in die Academy Ratio Version reinzugucken. Also in deine, ne, die du auch gesehen hast. Aber was ich spannend fand, war, dass selbst dieses Widescreen wahnsinnig klaustrophobisch und eng war.
Ja.
In vielen Momenten. Also es fühlt sich nicht so an, also zumindest wurde der Film geframed dafür, dass man es, also kadriert in einer Art und Weise, dass man ihn potenziell eben in Widescreen zeigen kann.
Ja, das war die also Strategie des Studios. Das wollte das Studio, also das war eine Verpflichtung.
So, ja, das würde ich schon so unterschreiben. Ob das jetzt Welles bevorzugte Kadrage ist, das weiß natürlich keiner.
Ne? Nö, es wird nur nahegelegt, dass dem nicht so ist, dass der 1,85:1 für modernen Scheiß hielt. Aber also durch einen kleinen Essay, der auch dann in dem Booklet drin ist. Ja. Aber ob dem so ist, können wir am Ende des Tages nicht sagen. Und auch das
wie,
ist wieder
wie so. Wie hat Fritz Lang so schön gemeint, Widescreen ist nur gut für Schlangen und Beerdigungen.
Ja, aber das ist so ein Faktor, der auch wiederum reinkommt und der es uns unglaublich schwer macht und diesen Film natürlich zu einer Annäherung macht und nie zu einem fertigen Ergebnis.
Mhm. Und das macht natürlich auch zum gewissen Grad die Faszination aus.
Genau. Und ich glaube, damit können wir aufhören.
Mhm. Also wir haben schon über die Disc gesprochen. Ne? Es gibt eine schöne von Koch Media, es gibt eine genauso schöne von Masters of Cinema. Die Koch Media hat natürlich den Vorteil, dass der deutsche Ton mit dabei ist, wenn man den gerne hören möchte.
Hat aber die gleichen Audiokommentare, die gleichen Extras sonst. Nur das Booklet ist etwas weniger umfangreich.
Ja, die gehen also beide mehr als in Ordnung und sind sehr sorgfältig und sehr umfassend. Kann man nur mit Nachdruck empfehlen. Und ansonsten verbleiben wir mit Gruß und Kuss, wie immer, in freudiger Erwartung von Feedback, auch wenn wir wohl teilweise noch in Rückstand sind mit Antworten auf eben dieses Feedback. Wir lesen aber alles und wir sind sehr dankbar dafür. Das klingt jetzt so, als würden wir hier so wäschekörbeweise Briefe bekommen. Das stimmt nicht.
Wir schaffen es nicht mal, eine Mail zu beantworten. Sei doch mal ganz ehrlich, weil wir momentan beide vollkommen überarbeitet sind.
Trotzdem freuen wir uns auf jeden Fall über Feedback und Kommentare. Und vielleicht Richtigstellungen und dergleichen.
Und dann würde ich sagen,
bis zur nächsten Woche.
Genau. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder. Tschüss.
Bis dann.